Herzlich willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken.
Herzlich willkommen zu Zwischenfunk. Wir begrüßen euch alle ganz herzlich. Wir, das sind Flo,
Tobi,
Niklas
und Thorsten.
Wir haben heute nämlich zwei Special Guests dabei. Niklas, der auch im Zwischenraum aktiv ist, und Thorsten Dietz, eine bekannte Podcast-Stimme, die vielen von uns sicherlich was sagt. Niklas, erzähl uns doch mal kurz, wer du bist, was du machst und ein bisschen was von dir, dass wir dich einordnen können.
Ja, ich bin Niklas, ich bin 27. Bin jetzt, wie du schon gesagt hattest, bei Zwischenraum seit Ende 21, also 2021. Und habe jetzt März diesen Jahres mein Studium in Tabor beendet. Ich habe praktische Theologie und soziale Arbeit studiert. Genau. Gibt's noch was du wissen möchtest?
Es reicht für den Moment, glaube ich, erstmal. Wir kommen definitiv noch auf dich und deine Geschichte zurück. Thorsten, ich glaube, viele von uns wissen schon so ungefähr grob, wer du bist. Für alle, die hinter drei Steinen leben, wer bist du? Ein kurzer Abriss, was machst du und was hast du vielleicht auch mit Tabor zu tun?
Ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen, habe dann irgendwann Theologie studiert, bin Pfarrer geworden, war 5 Jahre lang in Castrop-Rauxel, Vikar und Pfarrer, bin dann 2005 nach Tabor gekommen. Ich war 1997 bis 2000 auch schon mal im Tabor. Man kann sagen, ich habe im Brüderseminar Tabor angefangen, da waren alles Jungs. Dann war es irgendwann das theologische Seminar Tabor, da gab es schon Frauen und Männer. Und dann wurde es irgendwann eine evangelische Hochschule Tabor, ich war immer noch da, wurde professoriert und bin bis 2022 hier in Tabor gewesen, also insgesamt 20 Jahre Vollzeit. Bin seit letztem Sommer jetzt in Zürich angestellt bei der Reformierten Kirche, Fokus Theologie, Theologie für die Öffentlichkeit, Erwachsenenbildung ist mein neuer Beruf.
Also Sinfluencer, ein bisschen fancy, ein bisschen mehr gebildet und...
Man kann das ruhig so nennen. Ja, ja,
ein bisschen gebildet. Ja.
Wir sind ja hier bei Zwischenfunk, geht es uns eigentlich um christlich-queere Perspektiven. Was machst du denn jetzt bei uns hier? Wie kommst du zu dem Thema Queerness? Was hast du da mit zu tun? Außer diesem Stapel Bücher hier auf deiner Heizung.
Es liegen hier wirklich sehr viele Bücher rum. Also wir sitzen in Thorsten Dietz' Büro und die ganzen Wände sind voll und es stapelt sich überall. Beeindruckend.
Ja, ich muss mich hier outen. Ich bin heterosexuell und so und hatte ursprünglich da wenig oder... nichts mit zu tun, bin durch eine stramme Bekehrung in die Situation geraten, dass ich in den 1990er Jahren das Gefühl hatte, okay, als bibelgläubiger, junger Christenmensch, auch alter, ist Homosexualität etwas, was Gott so nicht vorgesehen hatte. In Liebe gehen wir mit allen Menschen um oder so, aber wir können auch nicht alles bejahen, was in der Welt so passiert. Und ich bekam immer mehr Fragen. Ich hatte immer mehr das Gefühl, also so richtig gut gehen wir damit nicht um und mit den Menschen vielleicht auch nicht und so. Und das hat sich immer mehr gesteigert und zugespitzt, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, es ist falsch. So, und dann hatte ich eine Meinungsveränderung in dieser Phase. Das war 2008, da war ich hier in Tabor angestellt. So, und da gab es hier schon ein relativ einheitliches Meinheitsbild. Ich war nicht der Erste übrigens, gab vorher schon jemand. So, aber war eine mulmige, herausfordernde Sache, jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit selbst queer sein. Gar nicht, kann ich mich überhaupt nicht mit vergleichen. Aber eine gewisse Ähnlichkeit ist doch auf einmal dann da, wenn man falsche Gedanken hat.
Falsch. Ja, okay. Ja. Ja, spannend. Niklas, was hast du mit dem Thema Queerness und Christ zu tun?
Ja.
Betrifft dich das irgendwie in deinem Leben?
Tatsächlich, ja, genau. Ich bin Christ und ich bin schwul. Hatte mein inneres und äußeres Coming-out so seit Sommer 2021, also auch so während meiner Zeit jetzt hier in Tabor. Studiert habe ich hier von 2018 bis jetzt 2023, genau, also so mittendrin, hatte ich mein Coming-out.
Ja. Thorsten hat es ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen, wie hier so die Situation, vor allem in Verbindung mit Queerness ist. Wie hast du das erlebt als Studierender hier an der Hochschule und vermutlich auch in den ganzen Bereichen drumherum? Wie ging es dir in dem Outing-Prozess und wie ging es dir jetzt auch nach diesem Outing-Prozess?
Also für mich persönlich war das natürlich erstmal ein krasser Wandel. Also genau vor Sommer 2021 habe ich das für mich selbst sehr abgelehnt aufgrund meiner Prägung. Genau, habe versucht irgendwie dran zu arbeiten, ja, meine homosexuelle Seite irgendwie loszuwerden. Und genau, für mich war aber auch immer wichtig, dass wenn ich da Schritte gehe, dass ich die mit Gott gehe und mir sicher sein kann, dass das mit meinem Glauben auch vereinbar ist. Und genau, da hatte ich irgendwie im Sommer 2021 einen Schlüsselmoment, wo ich für mich sagen konnte, ich habe den Eindruck, Gott sagt, ich darf diese Seite jetzt auch mal annehmen. Und ich würde sagen, da ist sehr viel positive Entwicklung daraus passiert. Genau, dann davor habe ich auch schon immer mal mit Leuten auch hier in Tabor geredet, also mich ganz persönlich Kommilitonen und FreundInnen anvertraut. Genau, das waren meistens so Gespräche von 2 Stunden, wo ich groß und breit erklärt habe, wie es denn dazu gekommen sein kann und wie ich jetzt damit umgehe. Und ja, mittlerweile reichen mir 3 Worte für mein Outing.
Welche 3 sind es?
Ich bin schwul.
Tobi. Ja, was weiß ich. Also,
genau. Aber ja, also von 2 Stunden Gesprächen. Also daraus entwickeln sich jetzt mittlerweile auch manchmal noch Gespräche. Mhm. Aber genau, also für mich selbst ist es auf jeden Fall wesentlich kürzer und bestimmter geworden.
Wie war das mit dem Umfeld hier in Tabor?
Genau, also ich hatte halt so meine Leute, wo ich wusste, denen kann ich vertrauen, denen habe ich es auch schon vorher anvertraut. Und glaube, ich war sensibel dafür, mich mit Menschen zu umgeben, die ja, da positiv auf meiner Seite stehen. Hab aber natürlich auch, was heißt natürlich, ich habe auch andere Situationen erfahren. Also genau, viele Gespräche auch in die Richtung, was wäre, wenn du jetzt von heute auf morgen nicht mehr schwul wärst und wenn du es dir aussuchen könntest, wärst du lieber schwul oder nicht. Und genau, an vielen Punkten würde ich sagen, waren es auch ja, Gespräche, in denen ich mich rechtfertigen musste, aber an vielen Punkten dann eben auch Gespräche, in denen Leute einfach offen interessiert waren, noch auf Meinungssuche sind. Genau, und das lief dann manchmal leichter und manchmal nicht so leicht, diese Gespräche. Also manchmal war ich selbst sehr bestärkt und manchmal etwas erschöpft.
Was mich jetzt noch interessieren würde, organisatorisch für Tabor generell, muss ich als queerer Mensch als Studierender irgendwelche Konsequenzen befürchten, wenn ich mich öffentlich oute? Aus Leitungskreisen?
Nee, genau, also wir sind hier anerkannte Hochschule und als solche darf dann auch nicht diskriminiert werden. Also genau, das war jetzt kein Ausschlusskriterium. Genau, ich bin dann immer offen damit umgegangen und genau, hatte jetzt irgendwie keinen Punkt, wo mir jemand gesagt hätte, du musst aufpassen, sonst kriegst du deinen Abschluss nicht oder so. Also das war überhaupt kein Risiko. Und genau, das fand ich, war dann auch eine schöne Sicherheit zu wissen, dass mir das jetzt nicht irgendwelche existenziellen Nöte einbringt, dass ich mich hier oute, ja.
Spannend. Das heißt, ihr habt euch auch eben als Dozent und Studierender kennengelernt hier. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wir haben jetzt ein bisschen deine Geschichte gehört und auch, dass du irgendwie dich hier sicher gefühlt hast und also niemand wird dir deinen Abschluss aberkennen. War das denn schon immer so? Oder ist, also, wir haben gerade schon zu Mittag gegessen, schon interessante Geschichten gehört, aber vielleicht möchtest du ja auch ein bisschen was teilen, was für uns ganz spannend ist. Vielleicht verschiedene Perspektiven darauf, wie hier auch der Prozess war oder wie der Prozess ist. Für dich und genau, wo hat es denn angefangen? War das schon immer so oder?
War schon immer so. Also ich glaube sofort, nein, das ist natürlich ganz im Fluss der Zeit. Ist auch eine lange Geschichte. Also Niklas, was du sagst, höre ich schon auch mit sehr gemischten Gefühlen, weil das ist ja neulich gewesen alles, ne, 2021. Und ich glaube, es wäre jetzt auch noch so, dass man aufpassen muss, was man wo sagt. So, und das finde ich eben irgendwo so traurig, weil es ja ein permanenter Druck ist, permanent große Sensibilität abverlangt, Selbstkontrolle zu gucken, wo kann ich was sagen, mich wie geben und wie weit kann ich gehen oder so. Das ist ein Stress, den der normale Heteromensch oder Cis-Mensch einfach so nicht kennt, ne? Und ich wünschte mir, es wäre anders, aber es ist so. Und das ist aber ja auch in breiteren Teilen der Gesellschaft auch noch so, weltweit auch so. Und gemischte Gefühle, weil, dass du hier Anschluss findest und es überhaupt keine Gefahr mehr besteht von der Institution her und so, das ist natürlich sehr schön. Denn das war vor 20, 30 Jahren gar nicht der Fall. Nein, also Tabor gehört zum Neupietismus, zum Pietismus, gehört zur Kirche, Gnadauer Verband, aber da im konservativen Strang. Und als ich noch hier 97 anfing, man hat quasi nicht drüber geredet, weil es ja klar war. So in der Kirche geht's da los, da die ersten Segnungen, Rheinland, Hessen, Nassau. Man hat nicht groß darüber geredet, weil sowieso alle dagegen waren. Deswegen waren wir ja hier, deswegen waren wir nicht an der Uni. Und es war so kein Thema. Es gab auch nicht die Bücher in der Bibliothek. Da gab es keine verschiedenen Meinungen. Da gab es die eine Meinung von den eigenen Leuten, die gab es. Und in meiner ersten Zeit, ich kann mich quasi nicht erinnern, es hat keine Diskussion gegeben. Das ist so. Und in dieser alten Welt, das habe ich viel später erst erfahren, wurden Menschen deswegen auch gegangen. So, also da hat man Verabschiedungen so aus dem erweiterten Kreis hier still und heimlich im Hinterzimmer organisiert. Das ist der Fall und das ist schon ein weiter Weg gewesen, dass man hier eine relativ offene Lage hat für evangelikal, pietistisch, fromme, missionarische Verhältnisse.
Was waren da die ersten Schritte? Also wie ging das los? Du hast gesagt, dass es vor dir noch jemanden gab, der da unterwegs war. Was waren dessen Schritte, was waren deine ersten Schritte hier, sich sozusagen als Ally zu etablieren?
Ich habe ja 2005 hier angefangen. Jetzt muss man sehen, in diesen Jahren sind Evangelikale ja sichtbarer geworden in der Öffentlichkeit. Also das alte Tabor der 60er, 70er, 80er, 90er Jahre. Da haben viele Menschen in der Stadt gelebt und gar nicht mitgekriegt, dass sowas gibt. So, das war gar kein Thema. Und viel klassisch kirchlich-konservatives war ja auch überall noch vorhanden. Und irgendwann war dann so pietistisch-evangelikal auch ein mediales Thema. Und auch so dieses Thema, die sind homophob. Und das hat zu tun mit dem gesamtgesellschaftlichen Umbruch. Ich weiß noch ganz gut die Zeit, wo in den Volksparteien CDU, CSU komplett, auch SPD ganz, ganz viele gesagt hätten, ja, brauchen wir nicht. Ne? Also, ist ja nicht richtig. Da kriegen die auch AIDS von und so. Das waren Realitäten. Also ich kenne diese Zeit noch, wo gesamtgesellschaftlich ein breiter Konsens da war. Es ist irgendwie nicht richtig. Man muss das tolerieren. So, aber eigentlich so. Und das kippte ja. Und ich glaube, 90er, Nuller Jahre war für alle klar, die gesamtgesellschaftliche Mehrheit war auf einmal eine andere. Und damit wurde es ein Thema, mit dem man sich beschäftigen musste. Ich habe diesen Druck, sag ich mal, auch verspürt. Ich habe ihn auch gehasst, ehrlich gesagt. Ich hatte immer so das Gefühl, also man kann das nicht gut finden von Gott her, aber man sollte gegen die Menschen auch wirklich nichts Böses sagen und nichts Böses tun, weil muss bestimmt auch doof sein, so zu fühlen. So, und ich habe gehofft, damit bis zum Tod klarzukommen. Irgendwie dieser öffentliche Druck, dass man sich positionieren muss. Ich glaube, ich habe mehrfach gebetet, lass den Kelch an mir vorübergehen, ich will mich damit nicht näher beschäftigen.
Na, das hat wohl nicht geklappt.
Hat nicht geklappt. Gott ist hart, aber gerecht. Ne? Also, nicht geklappt. Ich wurde Ethikdozent, also so schlicht ist es. Und musste Dinge durcharbeiten und durchdenken. Und das habe ich keine ein, zwei Jahre geschafft, ohne massivste Zweifel daran zu kriegen, ob wir da insgesamt in der frommen Welt auf dem richtigen Weg sind. Und habe da angefangen, das zu dekonstruieren. Es gab erste Sachen, Valeria Hinck, Streitfall Liebe.
War das so ein jede Podcast-Folge muss das erwähnen. Das ist irgendwie
ja, ganz ist der Klassiker.
Ja,
das ist für die evangelikale Welt, was Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht für den Feminismus ist. Ne? Also es ist wirklich groundbreaking, so ein Eisbrecher. Und da habe ich auch von gehört und so. Und dann bin ich da Schritt für Schritt hingekommen, meine Meinung umzubauen. Und also meine eigenen Kinder glauben mir das nicht. Ne? Ich glaube, ganz Unbeteiligte glauben das auch nicht. Was das für Schmerzen machen kann, wie viel schlaflose Nächte ich da hatte, die Angst, ich gerate da auf falsche Wege, ich erliege der Verführung, ich verliere das Vertrauen zur Bibel, wenn ich hier was ändere, wo kann ich überhaupt noch sicher sein in meinem Glauben, was da stimmt und so. Also das waren jahrelange Kämpfe und so und auch nicht drüber reden können. Nicht mit Leuten frei und offen drüber reden können, dass es sich klärt. Wie viel klärt sich in Gesprächen, wenn man frei reden kann? Aber wenn da nicht mal eine Sprache dafür da ist, für alles und auch die Angst, sofort komisch angeguckt zu werden. So, ne? Das ist wie wenn du jemandem sagst, ich liebe dich oder ich bin suchtkrank oder so. Der guckt dich fortan anders an. Kommst nie wieder normal klar. Und so war das ein bisschen auch mit dem Thema. War immer ein Riesentabu.
Dass du das berichtest, weil das ja genau die Lage von den Queeren auch ist, überhaupt. Also vor allem, wenn man so eine Sache sagt, die kann man auch nicht mehr rückgängig machen, dann wissen das Leute. Also auch für dich eine Art von Outing sozusagen, dieses Thema, ich bin mir nicht mehr sicher, oder eine Art von Outing, ich denke jetzt anders, oder ja. Und die Angst, ich bin jetzt abtrünnig, ich bin jetzt sonst wie, also ja.
Ja.
Spannend. Wann war dann, du hast glaube ich auch das, also wenn wir mal diese Vokabel von Outing benutzen, wann war dann dein inneres Coming Out, wo du gesagt hast, okay, ich bin mir jetzt sicher, wir haben das Thema falsch gesehen, ich bin jetzt zu einer anderen Haltung gekommen, ich merke das jetzt.
Also ganz kurz die Chronologie, ich habe ab 2006 angefangen, damit mich zu beschäftigen, habe zunehmend Spannung erlebt. 2008 gab es einen geheimen Kongress in der evangelikalen Welt, das war so innerliches Wundenlecken der Frommen nach dem Christiwell Bremen. Und ich bin da hingefahren mit der großen, großen Hoffnung, jetzt müssen doch mal ein paar gereifte Brüder aufstehen und sagen, ihr Lieben, wir zerschießen uns doch unser missionarisches Zeugnis in der Öffentlichkeit, wenn wir da immer mit Homophobie konfrontiert werden.
Kannst du kurz erklären für Leute, die nicht dabei sind, was beim Christiwell in Bremen passiert ist?
Ja, jüngere Menschen, das stimmt. Das war ein Christiwell Bremen Schirmherrschaft und Christiwell war eine große Nummer, ne? Also großer Kongress. Dresden war ich 96 dabei, 35.000 Leute. Kassel 2002, Bremen 2008. Bremen aber eine liberale Stadt. So. Und damals in diesen Jahren, George W. Bush, USA, evangelikale Homophob, das war so gelistet. Schirmherrschaft war oft bei der Politik verortet. Und da hieß es, Moment, 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 wie können Politiker Schirmherrschaft haben für eine Veranstaltung, die evangelikal ist, homophober Background. Und Kongresse wurden identifiziert, wo es im Grunde darum zu gehen schien, über sexuelle Identität kritisch zu reden. Es war, glaube ich, auch so, und es wurde aber auch bestritten, und es war schwierig. So, und es gab, als das dann stattfand, Gegendemonstrationen im Dom Kiss-In, wo queere Menschen aus Protest im Grunde evangelikale Veranstaltungen durch öffentliches gleichgeschlechtliches Küssen einfach mal so einen kleinen Hallo-Wach-Gruß verpassen wollten. Ja. Nein, aber die haben nicht gelacht, natürlich. Ne? Also, ist aus heutiger Sicht, ehrlich gesagt, also wir reden ja heute darüber, Störungen queerer Gottesdienst und sagen, geht gar nicht. Ne? Und das war 2008. Ne? Also wirklich Störung evangelikaler Veranstaltung, dass die Homophoben mal sehen, wo der Frosch die Locken hat oder so. Und Marburg, es gab damals auch so einen Kongress APS. Es gab eine große Demonstration, es war 2007 oder 2008. Über 1000 Leute sind durch die Stadt gegangen, großes Plakat, auf Plakat ein gekreuzigtes Schwein und die Unterschrift, wir sind hier, um eure religiöse Gefühle zu verletzen. Keine Homophobie in Marburg, Homophobe raus. So, und es gab eine Nacht, da gab es 30 Farbbeschmierungen an allen möglichen konservativ-christlichen Einrichtungen, auch hier krass. Im Tabor, man kann die Spuren noch sehen. Das war 2008. So, und da entstand so ein Gefühl, die Verfolgung geht los. Also die Welt hasst uns. Ne? Wir müssen hier für unseren biblischen Glauben. So, und ich hatte damals das Gefühl, auf diesem Geheimkongress, da war ich, jetzt müssten doch gereifte Brüder aufstehen und sagen, es schadet uns extrem, lasst uns das Gespräch suchen. Wir müssen doch jetzt mal sprechen mit queeren Verbänden. Wir müssen ins Gespräch ja irgendwie sagen, wie wir stehen, aber auch vielleicht dazulernen und vielleicht auch wirklich anerkennen, dass wir nicht gut mit Menschen umgegangen sind. Das hat man damals auch schon so gemunkelt und so. Nein, aber die Veranstaltung, ich habe sie in schlimmer Erinnerung. Es gab ein paar erträgliche Sachen, klar, aber einige Menschen hatten gefühlt Schaum vom Mund und haben sich so abfällig geäußert über queere Menschen, dass ich während dieser Veranstaltung das Gefühl hatte, der Stecker fliegt aus der Steckdose, ich bin nicht mehr verbunden, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Auf der Rückfahrt hatte ich das Gefühl, ich bin rausgerutscht. Ich kann das nicht mehr teilen. Ich bin das nicht mehr. So eine Chronologie schnell zu Ende erzählt. Das, der nächste Schritt war ein bisschen weird. Ich saß hier in diesem Zimmer, Telefon klingelt, ich gehe ran. Der Bischof von Kuessen-Waldeck ist dran. Ist ungewöhnlich, macht er jetzt in der Regel nicht oder so. Ich war auch irgendwie so, ich war ein kompletter Niemand und so. Der meinte, ja, Bruder Dietz und so, die Kirche Kuessen-Waldeck, wir reden Gesegnung gleichgeschlechtlicher Paare. Wir würden gerne im Rat der Kirche mal erklärt bekommen, die Position der Gemeinschaftsbewegung des Pietismus, ob ich da mal kommen könnte oder so. Ich habe so angedeutet, ja, ich habe da selbst Fragen. Na, ist egal, ich soll die Position darstellen. Also, habe ich da einen Vortrag gehalten. Die haben mich danach sehr komisch angeguckt, ne? Weil ich habe im Grunde die konservative Position vorgestellt, aber immer auch so drei Sätze dann dazu gesagt, dass da auch Probleme mit verbunden sind und ob das alles hinhaut, wer weiß, aber so sieht man es auch so. Ne? Und das ist dann so ein bisschen so, da hat dann jemand von gehört und gesagt, ja, der Dietz in Tabor, der hat ja da, ist sich in der Kirche. Und ich habe 2011 erstmals dann eine Einladung bekommen, hier in Tabor vorm quasi Aufsichtsrat, Taborrat mal darzulegen, was ich so sehe. Und es gibt so ein Treffen pietistischer Verbändegemeinschaft mit der Kirche in Hofgeismar. Da habe ich 2012 einen Vortrag gehalten. Das war schon quasi öffentlich. So, und es war aber auch klar, ja, gefährlich. Aber jetzt nicht so öffentlich drüber reden und so. Sollte nicht in die Spektrum stehen zum Beispiel und so. Und 2012 hatte ich dann hier in diesem Büro Besuch von Michael Diener. Der sagte, ja, Thorsten, ich habe auch gehört, du hast gefährliche Gedanken in deinem Kopf und so. Meinte ich, ja, ich kann es nicht leugnen, das stimmt und so. Und er sagte, ja, der beurteilt es immer mehr. Er selbst sei konservativ, aber also er ist ja jetzt Gnadorf-Vorsitzender, Allianz-Vorsitzender, er würde gerne was bewegen. Er würde gerne sehen, dass mittelfristig wir wahrnehmen, es gibt unter uns verschiedene Positionen und dass wir uns deswegen nicht zerfleischen. Und er würde gerne weiter rumfragen, ob man da mal so einen Prozess starten können. Ganz vertraulich, ganz geheim, ganz intern, wo wir mal ganz offen reden können. Das sei echt wichtig, ob ich dabei wäre. Ich habe gesagt, also ganz vertraulich, ganz intern, ganz geheim, ja, dann könnte ich das vielleicht machen oder so. Der Rest kann man jetzt einfach verlinken, das Wort und das Fleisch, Folge Postevangelikale. Da kommt dann der ganze Rest.
Spannend.
Ja, sowas.
Ja, wir müssen auch genug Werbung machen noch für Karte und Gebiet, andere Podcasts. Hört euch alles an. Ja, wunderbar. Also, aber sehr gut, dass du es dazu sagst, ja. Spannend. Das war jetzt mal dein Outing-Prozess. Wann war das dann so, dass das hier, du das in Tabor auch angefangen hast, das so öffentlich zu machen und auch dafür zu stehen? Und dann kommen wir gleich wieder zurück zu dir, Niklas. Das ist dann nämlich vielleicht auch für dich dann. Ja, also, ja.
Ich weiß es nicht so ganz. Es ist auch, man hat ja immer, ja. Also es hatte eine gewisse Öffentlichkeit ab 2011, 2012, 2013. Ich habe zum Beispiel aber auch damals entschieden, das Thema im Ethikunterricht nicht mehr ausführlich vorzustellen, weil ich hatte hier Erstgespräche, also klar, das war ab 2011, wussten das alle, und die Erstgespräche waren milde traumatisch für manche, die nicht, also große Mühe hatten zu verstehen, dass ich da eine andere Meinung habe. Das, es wurde besser und leichter mit jedem Jahr, aber am Anfang war es wirklich hart. Es war für mich hart, es war für andere auch echt hart. Und ich würde heute wirklich sagen, ich war zu leise, zu ruhig und zu dezent. Das ist so mein Gefühl, mein schlechtes Gewissen, dass ich nicht laut und klar und deutlich genug. Und andererseits kenne ich mich ja auch noch vor 10, 12 Jahren. Ich weiß nicht, ob es gegangen wäre. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht einschätzen. Ich bin ja auch so im Big Five immer so diese Verträglichkeitskomponente sehr stark. Ich habe sehr homöopathisch das hier und da einfließen lassen oder hatte auch jahrelang den Deal, dass ich außerhalb des Unterrichts auf persönliche Anfrage Studierenden Papiere gebe mit meiner eigenen Meinung unter ihrer Zusicherung, dass sie das auf keinen Fall weitergeben. Das habe ich viele Jahre gemacht, das Ding. Ne? So, weil ich immer gesagt habe, ja, ich will Tabor da auch nicht in große Schwierigkeiten bringen, weil das Ganze eskalierte ja. Die Eskalation war ja 2015 so extrem, als Michael Diener, Ulrich Pazani, Netzwerk Bibel und Bekenntnis, da war es noch mal krasser. Ich wurde damals übrigens nach wenigen Wochen, ich wurde sofort zwangsgeoutet. okay. in konservativen Kreisen. Ich weiß das auch.
Du warst dann sofort der Gegner.
Ich war der Gegner, das stand nicht in der Zeitung, aber ich habe sehr breites Netzwerk an Kontakten und so und man kann sich auch in konservativsten Kreisen nicht auf alle verlassen. Wirklich wahr. Ich weiß, es hat mich sehr verletzt, sehr verstört, sehr verwirbelt, dass mein Name überall rumgereicht wurde als gefährlich und haltet den raus aus alles Mögliche. Aber so war es und ich war sehr vorsichtig und ich habe nie gelogen. Also ich habe schon, wenn Leute mich gefragt haben, immer gesagt, nein, ich sehe das so. Tut mir leid, aber so. Ja.
Dankeschön. Jetzt kannst du natürlich, Niklas, relativ gut berichten, wie die Chronologie dann weitergegangen ist und was du vielleicht auch für Prozesse im Zusammenhang mit dem queeren Thema wahrgenommen hast, bevor du dich geoutet hast, falls es da überhaupt was gibt und vor allem dann aber auch nach deinem Outing und was da vielleicht so für Gruppen laufen, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt und welche Prozesse da angeregt wurden.
Ja, genau.
Erzähl doch mal.
Also bevor ich mein Studium angetreten bin, gab es auch so die ein oder andere Stimme, die gesagt hatte, ja, Tabor, schön, aber ja, genau das, dieser Thorsten Dietz, da muss man aufpassen. davor hatte ich noch nie von dir gehört und konnte mit dem Namen jetzt so nichts anfangen.
Aber Moment, war das dann für dich interessant, dass du gedacht hast, hattest du schon inneres Outing und so, hast du gedacht, okay, interessanter Name, muss ich mal hin, oder war das dann eher so, oh, ich weiß gar nicht?
Also es war gar nicht in Verknüpfung jetzt mit dem Thema queer oder so, sondern eher so, ja, in Richtung von liberaler Haltung und
alles klar.
Genau, halt Inhalte in Vorlesungskontexten weitergeben und so. Und da habe ich deine Vorlesung auf jeden Fall immer als sehr bereichernd empfunden. Und da war ja auch dein Ziel, dass wir uns unsere eigene Meinung bilden können.
Auch gefährlich.
Ja, ich weiß noch, erste Dogmatik-Klausur, da saß ich die Nacht vorher dran und habe es erst dann verstanden. Fand ich auf jeden Fall immer interessant und bereichernd. Zum Thema Homosexualität, weiß ich noch, im ersten Semester gab es so Leute in meinem Jahrgang, die so in den, einfach ganz random halt so die Frage rausgehauen haben. Wenn man so in der Pause zusammensaß, dann hieß es so, Leute, was denkt ihr über Homosexualität? Und dann saß ich mal daneben und denke, bloß nicht auffallen und verhalte ich ganz natürlich. Es ist auch niemandem aufgefallen, glaube ich, aber trotzdem waren das für mich dann immer so die Stressmomente.
Aber es war auf jeden Fall Thema sozusagen auch im studentischen Alltag.
Ja, also vor allem, weil du hier ja, also, ne, Tabor ist ja schon evangelikal, pietistisch, aber trotzdem hast du hier halt Menschen aus verschiedensten Richtungen und ich meine, evangelikal ist halt auch ein Spektrum.
Ja.
Teilweise haben wir auch Menschen aus der Landeskirche oder aus katholischen Ecken und auch Menschen, die noch gar nicht so lange mit dem Glauben zu tun haben. Also genau, da trifft sich einfach, ne, wenn aus ganz Deutschland Leute hier hinkommen zum Studieren, da treffen einfach genau verschiedene Prägungen aufeinander. Und dann prüft man halt erstmal, ne? Wie sind so die anderen drauf und so. Und gerade Thema Homosexualität war ja schon oder ist ja auch nach wie vor irgendwie so das Thema, an dem so die Art des Glaubens auch überprüft wird. Wenn man so außerhalb eines Kontextes einfach gefragt wird, wie stehst du zur Homosexualität? Ja. Und dann kannst du halt einordnen, wie konservativ oder liberal die Person ist. Aber das waren für mich schon irgendwie so Stressmomente und für mich dann auch irgendwie so dieses ganz persönliche Thema, mit dem ich noch nicht so ganz klar war.
Du hast dir selber deine Meinung dann auch erst gebildet, oder?
Ja, also genau, es gab ja, wie gesagt, dann 3 Jahre nach meinem Studiumsbeginn halt einen Wandel.
Ja, genau.
Und ich denke schon, dass viel dazu beigetragen hat. Also einerseits eben das reflektieren müssen, dadurch, dass man mit unterschiedlichsten Meinungen konfrontiert ist. Ich habe ja, wie gesagt, Theologie und soziale Arbeit studiert und ich würde sagen, diese sozialarbeiterische Perspektive hat halt auch ganz viel mit reingebracht. Weil man da einfach nochmal auf eine andere Art und Weise den Menschen begegnet, würde ich sagen, wo dann Fragen nach theologischen Positionierungen erstmal zweitrangig sind, sondern so eine Diversitätssensibilität entsteht.
Ja, aber auch eine spannende Aufteilung sozusagen, also so die Theologie zu haben und gleichzeitig sozusagen so ein, in Anführungszeichen, weltliches, wir schauen erstmal auf jeden Menschen, ohne die Bibel anzugucken und ohne irgendwas Glaubenstechnisches mit reinzubringen.
Genau, war am Anfang auch für viele von uns, glaube ich, herausfordernd. Also gerade so in Modulen, die Richtung Psychologie halt ging, weiß noch, da hatten wir irgendwann mal das Johari-Fenster, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist irgendwie so, es gibt einen Bereich von mir, den kenne ich und mein Gegenüber, dann gibt es einen Bereich, den sehe nur ich und mein Gegenüber nicht und dann gibt es noch einen Bereich, den sieht nur mein Gegenüber und dann gibt es noch den blinden Fleck, den sieht halt niemand. Und dann meldete sich jemand und sagte, ja, aber Gott kennt doch diesen blinden Fleck. Und genau das, ja, aber fand ich dann schon interessant, diese Herausforderung, erstmal den Sprung zu schaffen von einem ja, christlich und evangelikal geprägt sein hin zu, ich beschäftige mich jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, mit weltlicher sozialer Arbeit und schaffe mir da irgendwie eine neue Perspektive auf meine Mitmenschen. Ich glaube, letztendlich ist es eine Integration von beidem und beides kann, glaube ich, für beide Bereiche auf jeden Fall bereichernd und hilfreich sein. Ja.
Wie sieht es jetzt mittlerweile in Tabor aus? Was kann Tabor sozusagen vorweisen als Safe Space für queere Menschen? Gibt es sowas überhaupt? Und wie geht es Studierenden? Wie ging es dir? Wie geht es dir als queere Tabor-Student?
Genau, also wir haben da, ich würde sagen, vor knapp einem Jahr, also um Ostern letztes Jahr rum, gab es hier Veränderungen. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, davor, auch vor meinem eigenen Outing, habe ich lange Gespräche mit Leuten geführt und mich erklärt und das auch wirklich nur im vertrautesten Rahmen. Das war nach meinem inneren Coming-out dann im Sommer 2021 gar nicht groß anders. Aber hatte hier auch ja sehr einige Allies auf jeden Fall hier in Tabor gehabt. War auch nicht die einzige queere Person. Das war irgendwann auch sehr schön zu sehen. Und dann so Ostern 2022 gab es dann, sag ich mal, so eine studentische Initiative, also eine Gruppe von, ich glaube, wir waren um die 20 Leute, sowohl queere Menschen als auch Allies, die gesagt haben, hier ist irgendwie noch zu wenig Sichtbarkeit für queere Menschen. Und genau, da wollen wir gerne mehr. Und dann haben wir mit der Leitung gesprochen, und da wurde uns halt gesagt, ne, gerade hier im Hochschulkontext soll niemand diskriminiert werden, ganz egal weswegen. Und ich fand diesen Zuspruch erstmal sehr schön. Ja. Tatsächlich war das auch so der Rahmen, wo ich das erste Mal im größeren Kreis mich geoutet habe in Tabor. Also ich saß eigentlich auch als stiller Beobachter mit drin, hatte aber gemerkt, irgendwie hatte da noch so der Kick gefehlt und es ging schon so zu Ende und ich hatte gemerkt, ich habe eine Erfahrung, die wollte ich dann noch gerne teilen. Haben wir alle gemerkt, dass das auch nochmal so ein bisschen ausschlaggebend war, diese persönliche Sichtbarkeit. Und genau, was halt jetzt daraus resultiert ist, wir haben eine Diversity-Beauftragte jetzt in Tabor. Die habe ich dann in meiner Zeit des Studiums auch gerne in Anspruch genommen, also für geschützte Gespräche und teilweise hat sie dann eben auch vermittelt, es waren jetzt keine schlimmen Konflikte, aber trotzdem auch Punkte, die geklärt gehörten. Und da war es schon sehr hilfreich, gerade auch jemanden zu haben, der eben jetzt nicht nur Student, Studentin ist, sondern auf einer mitarbeitenden DozentInnen-Ebene halt da nochmal zu vermitteln. Das hat schon was ausgemacht. Und Tabor hat mittlerweile halt den Status anerkannte evangelische Hochschule und da gehören dann eben auch so Dinge wie Antidiskriminierung halt auch dazu. Ja. Genau, und dann gibt es halt, also wir haben sowieso ein Kleingruppenkonzept, das war auch mal sehr vorgegeben, mittlerweile sind die sehr frei gestaltbar und da gibt es...
Kleingruppen in welchem Rahmen?
Dass man sich wöchentlich trifft, dass man halt
alle Tabor-Studierenden.
Genau, dass man jahrgangsübergreifend... auch einfach Kontakte pflegt. So viele sind wir hier ja auch nicht.
Familiäres System.
Genau, einfach, dass man da mehr reinkommt und die sind mittlerweile sehr frei gestaltbar und da gibt es mindestens eine Gruppe, die sich halt auch ganz offen auf die Fahne schreibt. Wir sind offen für queere Menschen und dass das überhaupt möglich ist, das nicht im Geheimen irgendwie weiterzugeben, sondern wirklich so als offenen Schritt zu sagen, das war auf jeden Fall auch ein Fortschritt, der durch diese Entwicklung passiert ist.
Ich war ja dabei und war jetzt da nicht in der Vorbereitung oder sonst wie, wurde aber eingeweiht, ob ich da auch kommen könnte, da käme was. Ich überblicke ja viele Jahre Und ich weiß, dass wir immer queere Studierende in Tabor hatten. Und es war aber lange Zeit so, dass die nach ihrem Studium oder deutlich später gesagt haben, ich bin übrigens schwul, ich bin übrigens trans und so. Und wir hatten nicht die Situation, dass hier Menschen out waren. Wir hatten es einmal, ich weiß jetzt nicht mehr, 7 Jahre, 8 Jahre her. Mhm. So, und das waren aber auch Menschen, die dann ihr Studium hier nicht fortgeführt haben, sondern zur Universität gingen.
Freiwillig oder gegangen wurden?
Freiwillig. Okay. Freiwillig, aber es gab so einen kleinen queeren Moment, wo aber auch, glaube ich, so viel Überforderung noch zu spüren war. Also wir waren schon Hochschule, es gab da keinen Druck, aber die gingen. Dass wir wirklich hier queere Studierende hatten, die out sind und da sind, das ist tatsächlich die letzten 2 Jahre. Und das war für mich ein schönes, ein beglückendes Erlebnis, dass es möglich ist, in Tabor vor Leitung und vor Studierenden zu sagen, ich bin lesbisch, ich bin schwul, ich lebe in Beziehungen. Und ja, das ist ganz neu. So, und es verändert eben die Sichtbarkeit. Es ist nochmal eine andere Ebene der Öffentlichkeit da. Und es war ein langer Weg. Und es ist ja an allen Hochschulen, an allen, am ganzen Spektrum, von extrem konservativ bis freikirchlich. Ich kenne überall Menschen, die da queer waren und studiert haben. Und an manchen ist es immer noch komplett unsagbar. Und dahin zu kommen, dass es lebbar ist, ist ein ganz schöner Akt.
Ist es denn auch immer noch mit Schwierigkeiten verbunden? Also ich meine, das ist ja auch mit Sicherheit nicht einheitlich. Da gibt es vielleicht auch Leute, die das schwierig sehen. Oder gibt Leute, die sagen, Mensch, Tabor kann jetzt aber nicht dafür stehen, dass wir für alles offen sind oder sowas. Also wie bewertet ihr das oder wie gestaltet man das am besten oder wie wird das hier gestaltet?
Also wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, war das auch in meinem Jahrgang so, dass es am Anfang immer wieder so diese Frage aufkam, ne? Was denkt ihr über Homosexualität und so. Und ich würde sagen, ich komme auch aus einem recht konservativen Umfeld, was mich auch so geprägt hat, dass Homosexualität Sünde ist. Und ich meine, solche Leute kommen halt immer wieder hier nach Tabor, ne? Und aus gewissen konservativeren Kreisen, wo dann auch erstmal abgetastet werden muss.
Die kommen trotz Thorsten Dietz hierher. Oh gut, jetzt nicht mehr.
Ja, ich weiß nicht, wie groß da die Vorbehalte sind. Ich habe jetzt noch nie bewusst mit jemandem geredet, der aufgrund von Thorsten nicht in Tabor angefangen hat. Nee, aber genau da, wie gesagt, habe ich jetzt bei meinem Jahrgang beobachten können, da kehrt so eine gewisse Ruhe ein und so eine gewisse Toleranz auch für, genauso, ich muss nicht irgendwie hinter allem stehen, was jetzt so genannt wird, sondern kann auch meine eigene Haltung haben und kann in Diskussionen gehen. Und dadurch, dass immer wieder neue Studierende kommen, die das dann auch immer wieder neu lernen müssen, können, wollen, wie auch immer, ist trotzdem, glaube ich, immer wieder neu diese Herausforderung da, sag ich mal, auch jetzt gerade im Thema queer, immer wieder neu in die Diskussion zu gehen. Ne?
Und das ist in vielen Kirchen ja so der Fall. Also das muss man auch immer sehen. Es gibt manchmal Menschen, die tun so, als wäre Kirche liberal, weltoffen, queer-positiv und diese komischen Evangelikalen haben es noch nicht verstanden. Ja, nun vor 20 Jahren, also wirklich vor 20 Jahren, war es noch offizielle EKD-Position, dass Segensfeier eigentlich sehr problematisch sind und das Lebenspartnerschaftsgesetz von Rot-Grün eigentlich nicht gut, weil zu nah beieinander und so. Also es ist in der Kirche Jahren Lernprozess und bis heute haben die meisten Pfarrkonvente in allen süddeutschen oder südostdeutschen Kirchen ja immer gemischtes Meinungsspektrum. Also im Grunde ist Tabor da angekommen und was ich hier sagen würde, also klar, ich glaube, jeder würde sich wünschen, dass alle anderen um einen herum die eigene Meinung teilen. Wäre schon schön. Wäre langweilig, aber wäre schön. So, und das ist hier nicht der Fall und es war jetzt bestimmt nicht immer spannungsfrei, aber es war hier immer möglich und je länger, desto mehr verschiedene Positionen zu haben, einander stehen zu lassen. Und einander stehen zu lassen, nicht unter der Voraussetzung, dass bestimmte Leute ausgeschlossen bleiben, sondern die gehören dazu, die sind dabei. Und das ist schon nicht nichts. Nicht? Also weltweit haben das, glaube ich, ganz viele Kirchen noch vor sich, da überhaupt hinzukommen.
Ja. Was ist denn vielleicht dann, ich meine, ihr seid jetzt beide hier bald raus oder du bist schon weitergezogen. Was ist denn vielleicht euer Wunsch? Was braucht es noch oder was ist das Ziel oder was sind noch Schritte, die wichtig sind?
Das ist eine sehr große Frage.
Was würdest du dir wünschen?
Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, das, was ich mir gewünscht hätte, passiert halt so langsam. Ne? Also es ist irgendwie ein Veränderungsprozess angestoßen. Ja, genau, der gerade jetzt, wie gesagt, hier in der Hochschule zu positiven Entwicklungen geführt hat. Und ich wünsche mir manchmal irgendwie, dass wir damit schon fertig wären, also in jeglichen Kontexten, auch in Gemeinden und so. Aber ich denke, dass es überhaupt angefangen hat und diesen Rahmen hatte auf, ich würde sagen, na so wie ich das jetzt überblicken kann in meinen 4, 5 Jahren hier in Tabor, ich würde schon auch sagen, auf relativ entspannte Weise irgendwie angefangen hat. Also ist jetzt irgendwie keine allzu große Krise dadurch entstanden, würde ich zumindest sagen. Genau, das ist schon mal ein guter Schritt und weiß ich nicht. Ich meine, ich hatte ja auch noch meinen eigenen Prozess, deshalb hätte ich jetzt nicht sagen können, wenn ich jetzt in eine ganz queer-offene Hochschule gestartet wäre, damals 2018, dann wäre das irgendwie für mich groß anders gewesen, sondern weiß nicht, irgendwie würde ich sagen, ist dieser Prozess, der jetzt äußerlich hier mit mehreren Personen passiert, das, was ich auch innerlich jetzt durchgemacht habe. Und ich würde sagen, es braucht an vielen Stellen auch Prozess. Man kann jetzt nicht von heute auf morgen was Neues vorschreiben oder etablieren, sondern genau, Veränderung braucht Entwicklung.
Ja, braucht Zeit und also klar, eine gewisse Verstetigung wäre gut. Es braucht queer-freundliche Räume, queer-offene Räume. Auch das Gefühl, dass man bei jeder Andacht oder bei jeder Predigt jetzt da nicht sein eigenes Leben predigt oder so, aber selbstverständlich mit einfließen kann, was der Fall ist, was alle anderen tun. Alle anderen können erzählen von irgendwie Geschichten aus der Beziehung oder so. Mhm. Nicht? Und naja, eine Weiterentwicklung ist dann vor allem im Gemeindebereich, in den Werken, in den freien Werken und so. Das ist, glaube ich, tatsächlich im Moment noch wirklich offen. Das ist ja noch längst nicht der Fall. Ich glaube schon, dass Hochschulen oft Räume sind, die dem eigenen Milieu ja voraus sind, weil so viele junge Leute da sind. Es ist ein ganz natürlicher Prozess, muss sich auch keiner was drauf einbilden. Es ist schwierig, wenn der Abstand zu groß wird. Das ist nicht einfach. So, aber man muss hier irgendwo verzahnt bleiben. Und der nächste Schritt wird dann auch sein, nach der gewissen Normalisierung auch echt nochmal aufarbeiten, was gewesen ist. Hm, das haben alle noch vor sich. Die Kirchen fangen Gott sei Dank jetzt damit an. Also auch der eigenen Schuldgeschichte hier nochmal standhalten, sehen, welcher Schmerz, welches Leiden auch frühere Verschlossenheit mit sich gebracht haben. Das ist aber noch Zukunftsmusik für fromme Welten. Absolut. Aber ja, es ist so. Ne? Und auch irgendwo ohne Angst, das Schöne in Tabor fand ich, es war eigentlich immer Konsens, dass man sich daran auf keinen Fall spalten will und dass der Glaube an Jesus Christus und das Evangelium uns mehr verbindet, als uns sonst irgendetwas trennen kann. Und wenn man das festhalten kann, gibt es hoffentlich auf allen Seiten auch irgendwo das Gefühl, man kann ohne Angst miteinander unterwegs sein, gewisse Spannung aushalten, aber naja, jeder von seiner Seite her vielleicht ein bisschen auch entgegenkommen und schauen, wie man geistliche Gemeinschaft auch zur ja sozialen, natürlichen, normalen Gemeinschaft werden lässt.
Du, eine Sache, die mich noch kurz interessiert, du hast gerade eben gesagt, dass in Gemeinden auch noch ganz viel passieren muss. Tabor und andere christliche Hochschulen produzieren ja sozusagen die Menschen, die am Ende dann in den Gemeinden der Zukunft vorne stehen, als PastorInnen, als Leitende. Was tut Tabor da gerade, um vor allem auch jetzt mal auf Queer-Sensibilität alleine geguckt, aber in anderen Kontexten, du sagst, die jungen Leute, die an der Hochschule sind, und ich vermute, Niklas, du beobachtest es ähnlich, so beobachte ich das auch an meiner Hochschule, gehen da schon mit nach vorne und haben einen anderen Drive, den sie mitbringen. Wie wird es in Tabor aufgenommen und wird es da unterstützt und irgendwie auch eingefordert vielleicht sogar?
Naja, da muss man sehen. Also man kann schon auch umgekehrt sagen, also lange Zeit war die Angst spürbar, wenn die Gemeinden wüssten, was hier gelebt, gedacht, geredet wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das war aber, also vor 20 Jahren war, oh Gott, wenn die Gemeinden wüssten, dass Studierende hier inzwischen Alkohol zu trinken kriegen oder so. Und es war immer so, also aufpassen, Vorsicht, die Gemeinden. Und was hier einfach auch ist, Spendenwerk, finanziert von Gemeinden, von Mitgliederstudien der Lebensgemeinschaft. Es ist eine andere Situation als staatliche Universitäten, die sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen können, so in so einer Situation zu stehen, wo das Geld daran hängt, dass man Vertrauen genießt. Vor allem unter der Bedingung, dass es ja Kräfte gibt, die solches Vertrauen systematisch zerstören wollen und über Tabor den Ruf verbreiten, ja, die finden die Bibel egal ins zwischen, die machen, was sie wollen. So, und es ist eher ein langsamer Prozess, dass immer mehr Studierende natürlich da andere Auffassungen haben, als sie erstmal in der Gemeinde vorfinden werden. Und es ist für viele eine Herausforderung, so in ihrer Gemeinde eine Kultur zu finden, einander zuzuhören, erstmal einander auszuhalten und dann vielleicht auch Schritte weiterzugehen. Aber eine witzige Erfahrung, wir hatten in Tabor mal so einen Kongress, ne? So mit vielen Menschen aus der Gemeinschaft, das waren, weiß nicht, 150 Leute oder so da, und es sollte nicht um das Thema gehen aus Angst, dass alles explodiert, irgendwie von Tabor abgefackelt wird danach, und es durfte aber um Bibelverständnis und Ethik gehen, wo alle über so an so einen weißen Elefanten in den Raum gedacht haben, auf dem queere Frage stand, aber don't ask, don't tell irgendwie, ne? Und dann war das Witzige, dass in den Tisch Gruppen, die ganzen Gemeinschaftsleute, und die waren alle vom Land und alle super 50 Jahre Gemeinschaft und EC XY, die haben von sich aus das Thema gebracht und haben gesagt, ja, bei uns im Worship-Team und so, da gibt es auch so ein Ehepaar, da hat er jetzt gesagt, dass er eigentlich schwul ist und so, und jetzt ist da irgendwie, also der hat jetzt auch einen Freund, und sind die jetzt polyamor? Wir wissen es alle nicht, aber die gehören dazu, weil die gehören schon immer dazu, die sind schon immer dabei, und ja, wir können es nicht erklären und so. Und das interne Fazit war, hoppla, die Gemeinden sind weiter, als wir dachten.
Okay, ja.
Die Gemeinschaften sind nicht so zurück. Das ist so der Eindruck, der erzeugt wird. So von manchen wird der Eindruck erzeugt, Gemeinden sind alle ultra bibeltreu und verachten das ganze linkswoke Volk da an den Hochschulen. Nein, die kriegen das alles mit. Die haben Kinder, es passiert in ihren eigenen Familien. Ja. Mhm. Und man könnte da weitergehen und noch mehr Schritte wagen, denke ich.
Spannend. Das heißt, Tabor ist da auch an einer besonderen Situation, aber so besonders ist sie vielleicht doch manchmal gar nicht.
Nein, ich glaube, es ist eine normale, vergleichbare Situation, die bei den Baptisten, bei den Methodisten ähnlich ist. Sie sind teilweise weiter. Bund der Freien Evangelischen Gemeinschaften ist genau so in so einem Ding drin, im Moment am schmerzhaftesten, weil es da die wütendsten Männer gibt, die da auch irgendwie die Zeit zum Stehen bringen wollen, und sei es mit Geschrei und Drohung und so, ist alles nicht einfach, tut mir alle leid und so, aber es ist die Realität, es kommt überall an. Es wird woanders auch ankommen, es wird wirklich passieren, und ja, was soll man machen, ne? Also da nicht bitter zu werden, nicht fanatisch zu werden, gelassen und geduldig zu bleiben, aber auch mutig, auch wirklich dafür einzustehen, was man glaubt, und am Ende die Qualität einer Gemeinschaft nicht danach bemessen, ob man sich selbst immer wohlfühlt, sondern ob die Bedrohtesten, die von Ausschließung am stärksten Bedrohten, ob die halbwegs sicher sind. Daran sollte man das messen. Und da haben wir noch ein bisschen Weg vor uns. Darum muss man da weitergehen.
Ich nehme in meinem Studiengang wahr, dass es, wie ich gerade eben auch schon so ein bisschen versucht habe auszuführen, unterschiedliche Positionen gibt und unterschiedliche, vielleicht sogar Strömungen von eher landeskirchlich und eher nicht landeskirchlich, freikirchlich geprägten Studis gibt. Da könnt ihr beide, die ihr beide in Tabor wart bzw. seid, bestimmt auch ein bisschen was von erzählen, wie sich das anfühlt, da sozusagen mit dabei zu sein. Ich nehme bei mir wahr, dass gibt schon unterschiedliche Positionen und man ist so ein bisschen auf Tuchfühlung manchmal mit der jeweils anderen Strömung, aber so richtig warm wird man irgendwie nicht, aber da scheint es irgendwie unterschiedliche Richtungen zu geben. Wie sieht es in Tabor aus?
Also ich sage über mich immer ganz platt, ich bin konservativ gekommen und liberal gegangen. Also
Thorsten ist schuld.
Unter anderem möglicherweise, ja. Nee, aber genau, da gibt es, glaube ich, verschiedenste Veränderungen oder eben auch Nicht-Veränderungen. Genau, und da ist es, glaube ich, die Kunst, wie ja vorhin auch schon angeklungen ist, das ja stehen zu lassen, ne? Stehen lassen zu können, was es auch an anderen Meinungen gibt, sich nicht nur aufzureiben, Genau, weil ich denke, gerade habe ich jetzt so auch so erfahren, gerade so die theologischen Aspekte, die ich im Studium hatte, die haben mich sehr auch in Selbstreflexion gebracht. Und ich gehe mal davon aus, dass es den meisten anderen auch so ging. Und dadurch, denke ich, sind ja gut fundierte Positionen auf einem gewissen Spektrum halt entstanden. Ne? Und wie gesagt, manche dann eben eher in eine theologische Richtung, manche in eine sozialarbeitische Richtung und genau, Spektrum konservativ-liberal ist, glaube ich, am Anfang und am Ende alles vorhanden.
Ja.
Ich mache ja eine ganz witzige Erfahrung dadurch, dass ich an der Uni Marburg auch als Privatdozent so jedes Jahr Vorlesungen halte. Das mache ich ja so auch seit 8, 9 Jahren. Und meine etwas erstaunte Entdeckung war, also Uni, wie man sich so vorstellt, da sind viele ja, links, offen und woke und so, wie man sich das so vorstellt. Und es gibt aber auch Uni Marburg, eine gar nicht so kleine konservative Bubble in der Theologie. Was mich echt verblüfft hatte, war, dass die konservativen Theo-Studierenden an der Uni Marburg deutlich konservativer sind als der Tabor-Durchschnitt.
Auch spannend. Echt?
Das hat mich verblüfft, aber nee, das war mir ehrlich gesagt auch klar, warum das so ist. Weil es einfach eine Polarisierung gibt. Es gibt die, die irgendwie, und das auch sehr bunt natürlich, ne, mit dem, was sie geboten bekommen, mitgehen und sich da in irgendeiner Weise sortieren. Und es gibt aber eine fromme Gruppe, die sagt, die historisch-kritische Methode hier ist grundsätzlich falsch und das ganze Queere und Ehe für alle lehnen wir auch ab. Und das ist bei denen sehr geschlossen homogen. So, und
in der Uni?
An der Uni, ja, also in der konservativen Bubble ist klar historisch-kritisch und queer und dieses ultrafeministische Danke, nein.
Brauchen aber wir warum gehen die denn dann an die Uni?
Weil sie Pfarrerin, Pfarrer werden wollen.
Okay, ja.
So, oder in die Schule, sie wollen einen bestimmten Beruf. Es ist für sie eine Pflichtverordnung, dass die Uni ist, wie sie ist. Da können sie auch nichts gegen machen. Also
über sich ergehen lassen.
Genau, dann, organisieren sich aber selbst und lehnen das ab. Und bei uns in Tabor, und also als ich hier 97 anfing, war ich hier mit der Konservativste. Das war ganz witzig. Ich habe dann auch erstmal alle aufgeklärt, historisch-kritische Methode ist gefährlich und so. Und die Studierenden sagten ganz brav, ja, ist bestimmt richtig an der Uni, man hört schlimme Dinge, aber wie macht man es denn? Also wir wollen gar nicht so viel Aufklärung, wie schlimm das woanders läuft. Wie macht man es richtig? Da war ich ein bisschen geschockt. Ich war da gar nicht drauf eingestellt irgendwie. Mhm. Und wenn man an der Frage dranbleibt und da reingeht, und das habe ich auch mehr und mehr gemacht, kommt man natürlich auf historisches Arbeiten, methodisches Arbeiten, differenziertes Arbeiten. Das wäre in Tabor komplett undenkbar, dass Leute sagen, ich lehne moderne Exegese ab. Wir haben seit Jahrzehnten Menschen in Exegese, die, ich sag mal, konservativer sind als der Uni-Durchschnitt, klar, aber so viel wissen und so genau sind und so redlich, dass diese Polarisierung hier gar nicht entsteht. Das ist eigentlich ganz interessant. Und ja, insgesamt beobachte ich vielerorts, es entsteht auch so ein neokonservatives, jungfrommes Volk, was sich abkanzelt, abkoppelt, eine eigene Welt ausbildet und irgendwie da zum Konsens erklärt, was da in der Welt, an der Uni, in der Theologie los ist. Da wissen wir, dass es falsch ist und wir machen uns jetzt unsere eigene Welt und da lassen wir uns auch nicht beeindrucken von Kritik von außen. Da steht ja schon alles in der Bibel, dass die Welt uns hasst. Da sind wir super drauf eingestellt. Wir koppeln uns ab.
Das ist nämlich genau auch was ich ganz oft wahrgenommen habe. Also wurde gewarnt vor dem Theologiestudium, du wirst vom Glauben abfallen und es wird ganz schwierig sein, da auch tatsächlich dann noch eine aktive Jesus-Beziehung zu haben und da wirst du von weggebracht, wenn du mit der historisch-kritischen Methode und so dich beschäftigst und so. Umso spannender finde ich es dann, wenn du von der Uni berichtest und sagst, dass es da eigentlich in eine ganz andere Richtung geht und das eigentlich eher sozusagen gegenteilig ist. Passt für mich irgendwie nicht so zusammen.
Also was heißt gegenteilig? Es war vor 30 Jahren ja nicht anders, ne? Aber es bleibt stabil, ne? Du hast da eine gewisse Lagersortierung und mit Ach und Krach gelingt es dem System von den konservativ Frommen, die da anfangen, einen gewichtigen Teil so Richtung Mitte zu buxieren oder manche auch komplett. Das passiert, aber es gibt doch eine ziemliche Quote von Menschen, die irgendwie sich da intern schalldicht machen und für Prüfungen lernen und irgendwann Lehrerinnen, Lehrer sind, Pfarrerinnen, Pfarrer, naja, meistens Pfarrer, ehrlich gesagt, nur Männer, die und das durchziehen wollen. Und manchmal, aber gut, fehlt, glaube ich, an der Universität das missionarische Wollen, wie man Menschen positiv begleitet, ihre Frömmigkeit wertschätzt und ihnen Wachstumsmöglichkeiten auch zur Verfügung stellt, die wirklich greifen. So diese Hammer-Methode am Anfang, ihnen zu erklären, alles, was sie je geglaubt haben, können sie mehr oder weniger knicken, es ist alles Käse, jetzt kommt die Wahrheit oder so. So, es gibt es wirklich, habe ich erlebt, aber auch nicht alle, natürlich nicht alle, ne? aber es gibt es. Man kann da so Schocks kriegen an der Uni und dann geht man erstmal zurück in eine Nische.
Gibt es so eine ungefähre Beobachtung von dir, aus welchen Strömungen die Leute, vor allem die in so einer konservativen Blase in der Uni zu verorten sind, herkommen?
Ah, das ist das ganze Spektrum und das muss man ja heute auch sagen. Überall in Deutschland, in Europa beobachtet man, ganz wenige Leute wollen Theologie studieren. Es ist ja auch kein Beruf, wo alle sagen, Respekt, Respekt oder so. Du bist da nicht mehr Grüß Gott, Herr Pfarrer oder so, sondern hast da auch potenziell einen schwierigen Ruf. Ja. Oh, Missbrauchsskandal und so. Das heißt, wo kommen Menschen her, die das studieren? Überwiegend konservative Kreise, die starke Jugendarbeiten haben. Und du kriegst in der breiten Kirche einfach ein liberales Mindset, wo klar ist, wenn du dich engagieren willst, kannst du selbstverständlich in einer Partei oder in einer NGO oder irgendwie. Du musst dich gar nicht bei uns intern, du bist als evangelische Christin oder Christ überall richtig. Das heißt, das Community Building fällt in liberalen, sozialen Ecken oft aus. Die haben wenig, kaum, keine Jugendarbeit. Das ist die Realität. Und das, was heutzutage anfängt, Theologie zu studieren, erheblicher Anteil Menschen mit russlanddeutschem Hintergrund oder Freikirchlichen oder Pentekostalen. So, für die ist das dann schon Schritt, so mutig zu sein, da zu studieren oder so. Das sind ja da Öffnungsprozesse, aber das ist die Realität überall.
Ja, ich habe auch russlanddeutschen Hintergrund. Also. Ja, hat gepasst.
Aber es ist spannend, deine Einordnung zu hören. Das hat mich jetzt wirklich überrascht.
Cool. Ja. Ich hätte noch zwei große Fragen. Die erste ist, du hast vorhin gesagt, die Entwicklung, die jetzt hier auch bei Tabor passiert ist, das haben die meisten anderen Hochschulen oder christlichen Werke oder Kirchen noch vor sich. Eine Veranstaltung, die es letztes Jahr gab, die ein bisschen da öffentliche Plattform für dieses Thema sein sollte, war Coming In. Da warst du ja auch dabei. Wie hast du das erlebt? Was hast du mitgenommen? Hat sich dafür in deiner christlichen Umwelt irgendwas spürbar verändert? Glaubst du, es braucht sowas nochmal? Glaubst du, es braucht sowas regelmäßig? Wie hast du es wahrgenommen?
Also Coming In war eine Veranstaltung von Zwischenraum, Deutschland und Schweiz. Zwischenraum, ja, muss ich ja nicht erklären, in dem Podcast, glaube ich.
Na, wer weiß, wer das einschaltet.
Ich war auch nicht bei Coming In, ich hatte keine Zeit. Okay. Also.
Ja. Und von der Geschichte her ist es ehrlich gesagt sehr witzig. Ich kenne noch vor 10 Jahren so Geheimtreffen mit Zwischenraum in Frankfurt. Und da waren wir so 30 Nasen. Alle hatten Angst, gesehen zu werden und so. Und da gab es so, ja, ich denke auch nicht mehr, wie ich sollte. Aber darf keiner wissen, auf keinen Fall der Großspender. Psch, und so, Vertraulichkeit. Und da haben einfach evangelikale Menschen mit Schwulen und Lesben reden dürfen und sich mal einander gestanden, wo sie so stehen und wie es geht. Und bei diesem Prozess kam dann doch vor 4, 5 Jahren die Idee, können wir öffentlich gehen? Können wir das riskieren? Trauen wir uns? Und da war eine überwältigende Mehrheit für. Es gab dann so ein Online-Ding, das war auch schon recht groß, wurde auch berichtet und live. Ja, es waren 400 Leute da insgesamt. Ich persönlich habe das als sehr, sehr schönen Tag, sehr heilend, sehr wohltuend in Erinnerung. Michael Diener, Ex-Allianz- und Gnadau-Vorsitzender, Ratsmitglied, hat seine Geschichte erzählt. Das war für viele sehr bewegend, berührend, jemand zu hören, der auf der Bühne sagt, ich habe wirklich anti-queere Gedanken gehabt. Es tut mir leid, ich bitte um Vergebung. Es ist muss anders werden. Wir hatten David Gashi da, der in den USA breit vernetzt ist in diesem Spektrum und wirklich auch zeigen konnte, es sind globale Auseinandersetzungen, so in denen wir alle stehen. Und es war eine große Vernetzungsparty und ein großes Klassentreffen, Familienfest. Und aus Tabor-Sicht war schon ein Traum. Ne? Wir waren 25, 30 Leute aus Tabor. Es war mega, ich fand's super. Und es ist einfach sehr wohltuend und heilsam und ermutigend, in solcher Gemeinschaft wirklich auch zu feiern, zu singen, zu beten, zusammen zu sein. Ja.
Das nehme ich ehrlich gesagt bei den Jahrestreffen von Zwischenraum, die sozusagen in Anführungszeichen nur für die queeren Leute veranstaltet werden, ganz genauso wahr. Und das war für mich 2022, als ich das erste Mal im Jahrestreffen war. Genauso wie du gerade eben berichtet hast, eine super heilsame Erfahrung und super schön, Lobpreis mit einer queeren Gemeinde sozusagen zu machen. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Coming-in-Event ultra total wichtig ist, um sozusagen diese Ally-Arbeit, die, von der du jetzt ganz viel in Tabor berichtet hast und die, glaube ich, auch an anderen Stellen ganz viel passiert, zu fördern und zu unterstützen, weil am Ende sozusagen natürlich, so wie du berichtet hast, das Ganze auch wirklich Kraft braucht und sehr viel Energie ziehen kann und da Prozesse durchgemacht werden, die einen genauso, wie das queere Leute auch manchmal erleben, sozusagen einen selbst vom eigenen Umfeld, von der eigenen Gemeinde distanzieren und irgendwie von der vorherrschenden Meinung abgrenzen. Deshalb ja, glaube ich, dass es ein sehr wichtiges Event ist. Ja.
Und brauch's weiterhin, denke ich schon. Also erstens war es schön, warum da nicht wiederholen. Ah, und es gibt im Moment so ein Spektrum Baptisten, Methodisten, eine ganze Reihe von Gemeinschaftsverbänden, die sind mittendrin, für die ist es gerade goldrichtig. Jeder weiß, dass BFP, Pfingstgemeinden, ganz freie, unabhängige Gemeinden, russlanddeutsche Gemeinden, das noch komplett vor sich haben und da Einzelne kommen. Jeder von uns kennt Menschen aus diesem Hintergrund. Es fängt an und die Menschen haben Eltern, sie haben Geschwister, es ist viel zu tun. Ich glaube, dieses Format braucht es. Es braucht die Erfahrung für Betroffene, endlich normal zu sein. Endlich anerkannt und offen und sein zu können, wer man ist. Und es braucht Ermutigung für Menschen wie mich, so Allies, die ja, was bewegen wollen, aber nicht wissen, wie oder so. Hier einfach das Gefühl zu haben, ich bin auch nicht allein. Und wir können hier was bewegen und wir können dazu stehen.
Das ist ja auch so der Gedanke hinter Coming In, dass es sich dazu entwickelt, dass es ein Angebot von Allies für Allies wird. Genau, wo das dann ja auch nochmal relevanter wird, so die selbstgemachten Erfahrungen mit Leuten teilen zu können, die in der ähnlichen Position sind. Genau, das habe ich halt hier in Tabor im Prozess auch nochmal sehr erfahren, wie wichtig und ja, auch angenehm das ist, Allies zu haben. Mhm. Also ne, jetzt da vor einem Jahr diese Gruppe von um 20 Personen, die mich dann einfach sozusagen mitgezogen hat, die gesagt hat, so, wir verändern jetzt was, ohne in der benachteiligten Position zu sein. Genau, und im Nachgang habe ich noch von vielen anderen gehört, wenn sie davon gewusst hätten, dann wären sie auch noch dabei gewesen. Genau, und ich glaube, für uns queere Menschen ist da teilweise so eine Sichtbarkeit auch wichtig, ne? Sehen zu können, wo habe ich jetzt Allies, wo sind Menschen, die sich bewusst auf meine Seite stellen. Genau, ohne da irgendwie erstmal im Dunkeln zu tasten und auf gut Glück sich da irgendwie, sag ich mal, Menschen zu suchen, vor allem in neuen Kontexten. Genau, da auf der Ebene nochmal so eine Sichtbarkeit zu haben, denke ich, kann auf jeden Fall auch hilfreich sein, ja.
Also, was ich noch hinzufügen würde, ich glaube, du hattest ja schon gefragt, was ist die nächste Herausforderung oder der nächste Schritt? Ja, das schlimme Fachwort dafür ist intersektional werden.
So. Ehrlich.
Ja, genau. Was ist damit gemeint? Nein, also hier haben wir jetzt in unserer Runde, ihr seid schwul, ich bin hetero, wir reden darüber so. Und wir wissen aber inzwischen, und bei Zwischenraum ist es ja so, es gibt trans, es gibt non-binär und das gehört dazu. Und manchmal muss man für bestimmte Dinge auch, also auf trans gezielt schauen oder auf was gerade Schwerpunkt ist. So und aber das ist ja jetzt nicht die einzige Diskriminierungsachse der Welt. Es gibt nach wie vor feministische Fragen, erheblichen Bedarf. Fromme Welt und Frauen, da ist nicht Frieden, überhaupt nicht. Da haben die noch viel Weg vor sich. Selbst Kirche, Staat, Gesellschaft, also boah, so und soziale Fragen oder Rassismus, internationale Bezüge. Es geht doch insgesamt Nachfolge Jesu darum, Weg der Gerechtigkeit zu erlernen. Das ist eine Lebensaufgabe. Und diese ganzen Achsen von reich und arm, von drinnen und draußen, von rassistischer, sexistischer Diskriminierung, das zusammenzuhalten und nicht selektiv nur für eigene mögliche Privilegien zu kämpfen, sondern für ein gutes Leben für alle und für eine Kirche, in der jeder zu Hause sein kann, der es möchte. Dafür zu kämpfen und das sichtbar zu machen, dann darf man Schwerpunkte haben, klar, aber eigentlich braucht man diesen Gesamthorizont. Und das ist sicher was, was so Zwischenraum oder die queer fromme Welt auch vielleicht nochmal anders vernetzen kann. Zum Beispiel Persons of Color und Queer. Nochmal ganz andere Hintergründe, ganz andere Familie. Glaubt, das wäre echt ein Ding, da zu sagen. Und das ist hier auch eins der nächsten Schritte.
Stark, richtig gut. Genau, darauf wollte ich eigentlich raus, auf die Frage. Super cool. Vielleicht noch als Schlussfrage, wenn es nochmal praktisch werden kann. Was kann ich denn, was kann denn meine Gemeinde, die bei dem Prozess noch irgendwie auf Anfang ist, von Tabor lernen oder von dem Prozess hier, was können wir mitnehmen, dass es nicht explodiert, dass es nicht
oder eskaliert. Auch andere Gemeinden,
genau. Genau, also was können Leute, die auch jetzt irgendwie in diesem Gesprächsprozess sind. Ich bin sicher, dass wir einige ZuhörerInnen haben, die da sind, ich bin in meiner Gemeinde irgendwie da die Minderheit und kämpfe mir da irgendwie einen Ast und komme nicht klar und irgendwie muss ich da jetzt gehen, ist total stressig, ich habe ganz viele verletzende Erfahrungen gemacht. Also was kann ich denn, können wir von euch lernen?
Ich glaube, wir sind nicht in der Rolle, sagen zu können, schaut auf diesen Ort, wir sind vorne.
Das ist das jetzt nicht, also wir haben nicht gesagt, dass hier alles perfekt ist, aber was sind denn Erfahrungen, von denen man lernen kann? Oder was sind Hilfsmittel? Oder?
Ja. Für mich ganz persönlich war tatsächlich am wichtigsten vernetzen, mit Leuten ins Gespräch kommen, mit Gleichgesinnten sich ehrlich machen, Austausch und diese Netze nicht abreißen zu lassen. Ich bin persönlich, glaube ich, eigentlich ursprünglich ein schüchterner, introvertierter, zurückgehaltener Mensch, der auch den ganzen Tag in Bücher gucken konnte und habe es aber wirklich als gut empfunden. Und die Frage hat mich wesentlich angeschoben. Ich muss mich vergemeinschaften. Ich muss im Kontakt bleiben, ich muss im Austausch bleiben. Und das hilft dermaßen, weil sonst macht man sich auch selbst verrückt, gerade wenn man eine eigene Prägung in sich hat, die einen manchmal auch zum Feind werden kann. Also, ja, tatsächlich, vernetzen, begegnen. Ich würde hinzusagen, fromm bleiben, denn das, was einem ja tausendfach zugesprochen wird, ist, wenn du auf diesem Wege gehst, du wirst deinen Glauben verlieren. Und das wird einem ganz schön tief ins Mark reingedrückt. Da muss man nicht drum bitten, da kriegt man geholfen. Und einfach zu sagen, ich gehe diesen Weg nicht, weil ich von Jesus weg will, sondern weil ich Jesus nachfolge. Darum gehe ich diesen Weg. Und diese Sprache nicht zu verlieren und das auch einzuhüllen in Gebet und Nachfolge und Frömmigkeit, das finde ich schon auch gut. Das ist, glaube ich, auch für diesen queeren Kampf wesentlich. Wenn es kein spiritueller Kampf ist, dann werden wir heiser und wütend und ausgelaugt. Glaubt, dass aus der Quelle leben schon ganz wesentlich, und das war bei Coming In eben sehr schön.
Ja. Vielen Dank. Was für ein Schlusswort. Gibt es noch was ihr hinzufügen wollt dazu?
Nee. Das war doch eine gute, runde Sache.
Vielen Dank für eure Zeit. Danke, Niklas. Danke, Thorsten.
Vielen Dank euch.
Liebe ZuhörerInnen, hört euch alle Podcasts an von Thorsten. Googelt ihn. Geht auf comingin.de, geht auf zwischenraum.net. Wir haben eine neue Webseite. Auch wenn ihr queer seid und Kontakt sucht, wir haben Hauskreise. Es gibt Online-Hauskreise. Meldet euch.
info@junge-zwischenraum.net oder
Moment, es ist Junge. Moment. Du hast gerade info@junge-zwischenraum.net.
Nein, info@zwischenraum.net.
Richtig.
Und dann werdet ihr sicherlich weitergeleitet. Oder ihr findet alles andere auf unserer schönen neuen Website, die Tobi gerade eben schon erwähnt hat. Grüße gehen raus an Annika und alle anderen, die da mit dabei waren.
Ja, wir haben viele wunderbar engagierte Leute. Ach, aber vielleicht, um es nochmal in Thorstens Worten zu sagen, vernetzt euch, bleibt fromm, seid gesegnet. Seid gesegnet, verschwenderisch. Das war das Schlusswort von Coming In. Und bis bald. Macht's gut.
Ciao. Tschüss.